Das politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch zum Radio Dreieckland Info am Donnerstag, den 25.01. Und ich will jetzt nun schon mal die Themen vorstellen, die wir heute am heutigen Abend behandeln werden. Das heutige Info wird länger gehen. Kombiniert mit der Internationalismus-Sendung haben wir heute ein Info von 90 Minuten. Und der Grund ist ein ganz einfacher. Da liegt an unserem Schwerpunktthema. Das Schwerpunktthema wird sein Häuserkampf und Stadtentwicklung in Zürich und Sanierung in der dortigen Schweizer Metropole. Dazu haben wir Studiogäste, die sich in der Materie sehr gut auskennen und berichten werden, was dort in der letzten Zeit gelaufen ist. Dazu wird am Sonntag auch eine Veranstaltung sein in Freiburg, aber alles Weitere erfahrt ihr in diesem längeren Schwerpunktbeitrag. Ungefähr ab 6:30 würde ich jetzt mal schätzen. Dann haben wir natürlich noch Kurzmeldungen und nach den Kurzmeldungen ein Studiogespräch mit dem ehemaligen UASDA-Vorsitzenden Heinz Wagner. Und zwar haben wir seit gestern überraschenderweise einen neuen UASDA-Vorsitzenden. Also nicht er wurde ersetzt, sondern Friedemann. Wie es dazu kam und wie dieser Sturz von sich ging, dazu Näheres in diesem Studiogespräch. In der nächsten Zeit wird ein übler Rechtsradikaler freigelassen werden. Er wird aus dem Knast kommen, und zwar Manfred Röder. 10 Jahre ist er im Knast gesessen. Warum er freikommt und warum es so bedenklich ist, dass er aus dem Knast rauskommt, darüber ein Beitrag im Info von Radio Dreieckland. Es wird bald Veränderungen geben in Freiburg, und zwar auch auf der Medienebene. Und zwar ist geplant eine linke Zeitung in Freiburg. Die kommunalen Berichte werden sich verändern und es wird etwas Neues daraus entstehen, aber das hört ihr in einem Interview mit Uli Behrens. Dann haben wir natürlich noch unser Dauerbrenner-Thema. Und zwar das Dauerbrenner-Thema ist Blei im Grün und heute etwas spezieller bezogen auf den St. Martins Kindergarten. Ihr werdet neue Werte erfahren. Und ihr werdet erfahren, wie die Stadt wieder reagiert hat. Aber ausnahmsweise werden wir heute mal mit den Kurzmeldungen, sondern mit den Veranstaltungshinweisen beginnen. Und da wäre auch schon mal der erste. Und zwar ist heute Abend um 20 Uhr in der Evangelischen Fachhochschule Weingarten in der Buginger Straße 38 im ASDA-Café eine Veranstaltung, und zwar ein Vortrag von Ulrich Klemm über libertäre Erziehung. Davon wird erzählt die Geschichte der anarchistischen Idee über libertäre Erziehung, die schon Anfang des Jahrhunderts entwickelt wurde.
Ja, und als zweiten Hinweis haben wir eine Absage, und zwar der Prozess morgen um 10 Uhr für die Leute, die da hingehen wollten, gegen einen Menschen wegen Körperverletzung und Diebstahl. Es war ein Prozess, der ein Konstrukt dargestellt hätte, in dem die Staatsanwaltschaft versucht hätte, einem Menschen aus Freiburg mehrere Sachen vorzuwerfen wegen Kaufhausdiebstahl und tätlicher Verletzung und so weiter. Der fällt aus, der Angeklagte ist bereits heute freigesprochen worden.
Um ein sehr alemannisches Thema geht es im nächsten Veranstaltungshinweis. Und zwar geht es dort auch um regionale Minderheiten, Indianer, Korsen und Ureinwohner ferner Länder. Und zwar findet im Gasthaus Ochsen in Riegel heute Abend um 20 Uhr eine Veranstaltung der Bürgerinitiative Riegel statt. Und dort liest der Autor Hubert Konrad Frank aus dem nördlichen Breisgau aus seinem derzeit entstehenden Buch Badendubel. Da geht es um die Probleme der Badener und Badenerin und warum die Alemannen in der Fremde ihren Dialekt so schnell ablegen. Heute Abend um 20 Uhr im Gasthaus Ochsen in Riegel.
Ja, und noch eine Veranstaltung, es war nochmal eine Absage, die Veranstaltung On Drugs im Infoladen in Freiburg in der Klarastraße am Sonntag, den 28. Januar, fällt aus, da gleichzeitig eine Veranstaltung zu Stadtteilpolitik und Umstrukturierung im radikaldemokratischen Zentrum stattfinden wird. Wir werden darüber nachher noch mehr hören. On Drugs wird auf einen späteren Termin verschoben.
Ja, und im Radikaldemokratischen Zentrum geht es heute Abend am Donnerstag, den 25. Januar um 20 Uhr um die B31, Straße des Leidens. Und zwar wird dort ein Film gezeigt und danach wird eine Diskussion stattfinden. Der Film geht 44 Minuten und ist ein Dokumentarfilm über die umstrittene Ost-West-Achse im Schwarzwald. Im Anschluss dann nach dem Film besteht die Möglichkeit, mit der Filmemacherin Heidi Knott über ihren Film zu diskutieren.
Besiegt, besetzt und dann? Neuanfang in Freiburg und Baden nach 1945, lautet der Titel eines Vortrages, den Peter Fessler und Edgar Wolfram am Donnerstag, also heute, um 20.15 Uhr im Vortragssaal der Stadtbibliothek Münsterplatz 17 halten. Die beiden Referenten arbeiten seit 3 Jahren an einem Forschungsprojekt, übrigens gefördert von der Stiftung Volkswagenwerk, das sich mit der französischen Besatzungszeit in Baden von 1945 bis 1952 beschäftigt. Der Vortrag ist Teil der Veranstaltungsreihe Geschichte in der Region, die das Kulturamt gemeinsam mit dem Arbeitskreis Regionalgeschichte Freiburg durchführt.
Ein weiterer Veranstaltungshinweis findet in Landwasser statt, und zwar im Rahmen Kultur in Landwasser, gastiert das Amateurtheater Freiburg-Weingarten Sweingartenbühnle mit dem Lustspiel Der kerngesunde Kranke von Peter Pflug. Ins Badische übertragen wurde das Ganze. Und das findet statt im Haus der Begegnung in Freiburg-Landwasser, Habichtweg 48, und zwar um 20 Uhr am morgigen Freitag, 26.01.
Dementsprechend ist heute Donnerstag, der 25.01. und hier findet zu El Salvador eine Veranstaltung statt, eine Informationsveranstaltung mit 2 Vertretern der FMLN, der Befreiungsbewegung in El Salvador, und zwar im Jos-Fritz-Café in der Wilhelmstraße um 20 Uhr.
Ja, und ab heute auch ist es erhältlich, das neue RDL aktuell, und zwar unter dem Titel Gegen den Strom, heißt der Leitartikel. Ihr könnt es erhalten hier bei Radio Dreieckland unter der Telefonnummer 31028, unter der ihr auch anrufen könnt und euch beschweren könnt und oder uns unsere Meinung sagen, eure Meinung sagen könnt. Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit einzutreten in den Freundeskreis Radio Dreieckland, was sehr wichtig wäre, da wir immer neue Mitglieder brauchen. Und es auch wichtig wäre, dass es immer mehr werden, die Radio Dreieckland unterstützen. Noch ein Veranstaltungshinweis, aber eher aus der Reihe. Zur Veranstaltungsreihe der Stadtverwaltung mit dem Titel Foren der Stadtentwicklung. Heute Abend um 20 Uhr beginnt im Friedrichsbau eine Veranstaltungsreihe der Stadtverwaltung unter dem Titel Foren zur Stadtentwicklung. Dort stellen Persönlichkeiten wie OB Böhme und Stadtbaudirektor Adalbert Häge das Diskussionspapier der Arbeitsgruppe Stadtentwicklung vor. Das Papier soll kein verbindliches Stadtentwicklungskonzept sein, sondern eine Diskussionsbasis über wichtige Felder der Stadtpolitik. Eingeladen sind auch Vertreter der Gruppen, die in der letzten Zeit eigene Überlegungen zur Stadtentwicklung getätigt haben. So die Initiative Freiburg 2000 und die Gruppe ÖPOS und die Parteien der Gemeinderatsfraktion. Soweit nun aus der Pressemeldung der Stadt. Doch war da nicht auch etwas anderes schon in dieser Woche? Hatten wir nicht am Dienstag eine grundlegende Entscheidung des Gemeinderats zur Stadtentwicklung? Mit 29-20 Stimmen wurde das Finanzierungskonzept zur KTS verabschiedet. Da fragt sich der Beobachter, was will die Stadtverwaltung also, OB Böhme, noch mit den Bürgern und Initiativen diskutieren, wenn schon die Tatsachen geschaffen wurden? Und auch, wenn da groß die Rede davon ist, dass alle in der Stadtentwicklung engagierten Gruppen eingeladen wurden, vermisst wird doch die Bürgerinitiative gegen die KTS. Bei ihnen nachgefragt, ob sie denn zu dieser Diskussionsveranstaltung auch eingeladen worden sind, erhielt ich zur Antwort, dass sie keine Einladung erhalten hätten. Die Stadt will also wissen, was die Bürgerinnen über ihre Konzepte zur Stadtentwicklung denken. Und da stören natürlich unbequeme Mahnerinnen. Doch handelt es sich heute Abend um eine öffentliche Veranstaltung und auch alle Nicht-Eingeladenen können also ihre Meinung kundtun, was sie von der Stadtentwicklungspolitik und hier im Speziellen vom Umgang der Stadt mit Bürgerentscheiden halten. Also denkt jetzt nicht, dass sich heute Abend im Friedrichsbau um eine langweilige Veranstaltung handeln wird. Vertreterinnen der BI gegen die KTS und der Stadtentwicklungspolitik hier in Freiburg werden sich zu Wort melden. Doch sie brauchen dabei eure tatkräftige Unterstützung, damit die Stadt merkt, dass ihre Politik in Freiburg nicht akzeptiert wird. Kommt also heute Abend um 20 Uhr in den Friedrichsbau zum Forum der Stadtentwicklung, damit die Stadt nicht weitere Diskussionen veranstaltet, bei denen zwar geredet wird, aber die wichtigen Dinge immer schon vorher entschieden worden sind. Hungerstreik von Grapo und PCE. Wie wir wiederholt in den letzten Tagen und Wochen berichteten, sind in Spanien die Gefangenen aus der Grapo und PCE, einer antifaschistischen Widerstandsgruppe und der Revolutionären Kommunistischen Partei, seit nunmehr 56 Tagen im Hungerstreik. Sie fordern die Zusammenlegung aller Gefangenen, nachdem sie sich die Zusammenlegung in einem früheren Hungerstreik erkämpft hatten, machte sich die sozialdemokratische Regierung unter Felipe González wieder daran, die Gefangenen über den ganzen spanischen Staat zu verteilen. Die Regierung lehnt alle Verhandlungen ab, auch über Vermittlerorganisationen wie die Vereinigung für Menschenrechte in Spanien oder das Internationale Rote Kreuz. Selbst ein Brief der Bischöfe wurde einfach ignoriert. Mit der Terroristenbande würde nicht verhandelt. Und abgesehen davon könne eine Zusammenlegung nicht verhandelt werden, da die Verteilung der Gefangenen, also die Verhinderung der Kommunikation untereinander, ein zentraler und essentieller Punkt in der Bekämpfung des Terrorismus sei. Gleichzeitig tut die Regierung laut der regierungstreuen Zeitung El País alles, was zur Erhaltung des Lebens der hungerstreikenden Gefangenen nötig ist, in Klammer angeblich. Heute Mittag wurde bekannt, dass Sánchez Corrales in ein irreversibles Koma gefallen sei. Zwei in Bilbao inhaftierte Frauen, die die Zwangsernährung in den letzten Tagen toleriert hatten, haben heute Morgen den Hungerstreik weiter fortgesetzt. Während die Verantwortlichen offensichtlich Tote in Kauf nehmen wollen, erscheint sich die öffentliche Meinung in Spanien gegen die Regierung zu richten. Sämtliche Medien berichten täglich über den Streik. Diese Woche gab es allein schon 3 Großdemonstrationen in verschiedenen großen Städten. Soweit der aktuelle Stand. Die Angehörigen in Madrid sind ziemlich hoffnungslos. Wir werden weiter über die Situation der Hungerstreikenden in Spanien berichten. Und noch eine Ergänzung: Am kommenden Donnerstag, den 1. Februar, findet im Vorderhaus in Freiburg um 20 Uhr eine Veranstaltung zum Hungerstreik in Spanien statt. So, seit gestern gibt es einen neuen UASTA-Vorsitzenden. Ich muss noch mal kurz nachblättern, wie heißt er denn? Er heißt Stefan Vogt und überraschenderweise wurde Friedemann Walter in der letzten Nacht durch ein konstruktives Misstrauensvotum abgewählt. Und es ist mir war es etwas schleierhaft zuerst, wie das Ganze zustande kam und noch etwas sehr überraschend. Und der Aufhänger war anscheinend ein Aufruf an die Studierenden zur Unterstützung Studierender in Rumänien. Und jetzt habe ich hier den Heinz Wagner, der war auch schon mal UASTA-Vorsitzender, aber ist nicht auf die Art und Weise ausgetreten worden. Vielleicht kannst du mal sagen, wie es denn zu dem überraschenden Sturz von Friedemann jetzt kam gestern.
Also zum Ersten muss man natürlich sagen, dass das alle Studierenden wahrscheinlich sehr überrascht hat. Und dass es sehr unerklärlich ist, wie das passiert ist. Zur Vorgeschichte ganz kurz. Es ist ja so, dass das Rektorat versucht hat, in den vergangenen Wochen so eine Hilfsaktion für die Partnerstadt der Uni in Rumänien anzukurbeln, für die Partneruniversität in Iași. Und dass die Universitätsleitung eben auch versucht hat, hier den ASTA, den offiziellen ASTA, zu einer studentischen Hilfsaktion zu verpflichten. Da gab es dann große Auseinandersetzungen darum, in welcher Art und Weise der ASTA sich daran beteiligt, ob er sich überhaupt daran beteiligt, ob das sinnvoll ist für Rumänien zu sammeln oder ob es nicht sinnvoll ist für andere Länder zu sammeln, ob der ASTA das überhaupt darf, ob das nicht politisch sei, also die Anmaßung eines politischen Mandats. Und ja, gegipfelt hat das Ganze dann darin, zuerst mal in einer Auseinandersetzung derjenigen Gruppen, die momentan den USA tragen. Der nächste Schritt war dann der, dass man sich geeinigt hat auf ein Flugblatt, im letzten UASTA-Info eingelegt, wo drin stand, dass das Rektorat den ASTA dazu auffordert, ein allgemeinpolitisches Mandat wahrzunehmen und wir deswegen das Rektorat quasi auffordern, für die verfasste Studentinnenschaft wieder einzutreten. Am anderen Morgen war es dann so, dass der Friedemann, der Vorsitzende vom UASTA, entgegen Absprachen, das muss man sagen, zum Rektorat gegangen ist und da ein Flugblatt vereinbart hat mit dem Rektorat, das er als ASTA-Vorsitzender unterschreibt, also gemeinsamer Aufruf von ASTA-Vorsitzenden und Rektorat. Und das ja, war für viele Gruppen, die den UASTA einfach mittragen, ein Schritt, der nicht abgesprochen war, also ein Vertrauensbruch. Und das war die eine Seite. Die zweite Seite war, dass natürlich in der Öffentlichkeit dieses Rumänien-Thema in der Zwischenzeit bis zum Erbrechen breitgetreten wurde, dass der UASTA und auch der ASTA mit dem Rücken zur Wand stand und endlich mal handeln musste. Das ist dann auch geschehen. Nach vielem Hin und Her hat man sich dann darauf geeinigt, dass man ein gemeinsames Flugblatt macht, von MSB bis rüber zum ungeliebten RCDS. Und dass man darin weder ASTA noch den UASTA darin vorkommen lässt. Also das Ganze auf eine neue politische Basis stellt, und extra für diese Rumänienkiste ein politisches Gremium schafft, das die Gelder auch verwalten kann und das diese Spendensammelei an der Uni organisiert. Und da war halt eben das Problem gewesen, dass im Vorfeld von diesem gemeinsamen Flugblatt die User-Hochschulgruppe noch ein eigenes Flugblatt rausgebracht hat, das eigentlich die Spaltung im UASTA vertieft hat, meines Erachtens. Und das führte dann eben in der Konsequenz auch dazu, dass Friedemann das Vertrauen nicht mehr besaß im USA. Ich meine, das ist meine Sicht der Dinge, das muss man auch dazu sagen. Es gibt da im USA, je nachdem, welcher Gruppe das man angehört, unterschiedliche Meinungen dazu. Das ist einfach meine Sicht der Dinge. Ich halte es für legitim, so vorzugehen auch.
Ja, jetzt habt ihr einen neuen Vorsitzenden. Ist der jetzt die Integritätsfigur, würde ich jetzt mal sagen, der das schaffen könnte, dass eure Spaltung, die schon ein bisschen vorhanden ist, vielleicht jetzt wieder besser wird? Und außerdem habe ich gehört, es ist ein neues Komitee gebildet worden, das dem neuen Vorsitzenden beigeordnet sozusagen wird. Ich würde es mal so als Art Überwachungskomitee bezeichnen. Jetzt. Und meint ihr, dass dadurch hat sich die ganze Sache erledigt?
Nee, also Überwachungskomitee stimmt natürlich nicht. Sondern der Gedanke war, dass auch so ein UASTA-Vorsitzender eigentlich viel besser und viel sinnvoller arbeiten kann, wenn er in einem Kollektiv arbeitet. Und dass in so einem Kollektiv eben auch alle Strömungen und Fachschaften und so weiter repräsentiert sein müssen. Jetzt, und das, da wird es dann völlig unverständlich für alle Studierenden und alle Nichtstudierenden, sieht aber unsere Satzung vor, die noch gültig ist und an die man sich ein Stück weit auch halten muss in dem Punkt, dass ein Vorsitzender gewählt wird und dass kein Kollektiv gewählt werden kann. Von daher muss man dieses Konstrukt erfinden, dass man eben einen Vorsitzenden wählt und dem quasi das Kollektiv dann beiordnet. Also das ist sehr, sehr undurchschaubar, das ist mir schon klar. Aber mit Überwachung hat es nichts zu tun, es hat eher was damit zu tun, dass die Zusammenarbeit verbessert wird und dass Kommunikationsstrukturen entstehen, die solche Einzelaktionen wie dieses Vereinbaren des Flugplatzes mit dem Rektorat einfach verhindert werden auch.
Und in diesem Kollektiv sind ja jetzt auch, da ist ein Vertreter, Vertreterin der Fachschaften und der FBK, also der Fachbereichskonferenz, ist ja auch was Neues, oder? Gab es ja vorher nicht in der Form.
Ja, es ist so, dass wir natürlich schon generell seit längerem darüber nachdenken, wie man auch die Fachschaften mehr an der Arbeit des UASTA beteiligen kann, wie die mehr Einflussmöglichkeiten erhalten und indem man die Fachbereichskonferenz bzw. deren Vertretung eben nicht nur in der UASTA-Konferenz Rede- und Stimmrecht erteilt, sondern auch in diesem Kollektiv denken wir schon, dass es auch eine Aufwertung von den Fachschaften ist.
Für die gab es auch keine Probleme, den Spendenaufruf ja zu unterstützen. Das ist ja unterzeichnet von den meisten Fachschaften zusätzlich. Also da denkt er dann, dass es auf der Ebene vielleicht dann auch einfacher weiterläuft, wenn man mehr auf Fachschaftsebene macht, politisch.
Also es ist ja eh so, dass sich Politik zunehmend auch von den hochschulpolitischen Gruppen weg hin zu den Fachschaften verlagert. Das kann man bedauern, aber oder kann es schlecht finden, man kann es auch gut finden, aber es ist einfach mal so. Und wenn die Fachschaften dann auch in Zukunft mehr Gewicht erhalten, dann ist das schon positiv auch. Und dann sollen sie, wenn sie diejenigen sind, die die Politik an der Uni machen, dann sollen sie auch mit im UAS da entscheiden können, was politisch gemacht wird.
Okay, ich danke dir, Heinz. Vielen Dank für dein Kommen.
Klar, kein Problem.
Ja, gestern stand in der Taz und in anderen Tageszeitungen, dass der Manfred Röder am 15. Februar nach 8 Jahren Haft vorzeitig entlassen werden soll. Und dann habe ich mich mal informiert, wer das überhaupt ist. Der Manfred Röder, das ist der Chef deutscher Aktionsgruppen und der wurde 1982 verhaftet und verurteilt zu 13 Jahren. Die Anklage damals lautete auf Anstiftung von Brandanschlägen und unterlassener Verhinderung eben von solchen. Diese Brandanschläge wurden von 3 weiteren Mitangeklagten durchgeführt, beziehungsweise von ihnen mit vorbereitet und richteten sich gegen Antifa-Einrichtungen und Asylantenheime, bei denen unter anderem auch 2 Vietnamesen getötet wurden. Der Prozess damals war bereits skandalumwittert. So versäumte zum Beispiel die Bundesanwaltschaft zunächst Räder als Chef der deutschen Aktionsgruppen wegen Redelsführerschaft anzuklagen und erst im Eröffnungsbeschluss des Gerichts wurde dies nachgeschoben. Des Weiteren wurde den 3 weiteren Mitgliedern der Gruppe, nämlich Sibylle Vorderbrügge, Raimund Hörnle und Heinz Koldi, die jeweils, also Sibylle Vorderbrück und Raimund Hörnle haben 2x lebenslänglich und Heinz Koldi 6 Jahre gekriegt, wurden nur die Aktivistinnen der Gruppe verurteilt, obwohl auch Zusammenhänge zwischen verschiedenen anderen Mitgliedern zwischen den Anschlägen bekannt waren, wurden keine weiteren Anklagen erhoben. Ebenso blieben die Unterstützerinnen Röders unbehelligt. Dazu ist anzumerken, dass sich Röder bereits seit 1979 illegal in der Bundesrepublik aufgehalten hat und es eben ein sehr weites Umfeld von Unterstützerinnen gab, die allerdings nicht belangt wurden, auch wo keine Ermittlungen erfolgt sind. Nach seiner Verhaftung veröffentlichte Röder vom Knast aus das DPI, das heißt Deutsches also DBI-Mitteilungsblatt, Deutsche Bürgerinitiative weltweit, die Schrift Deutscher Jahresweisen und den Europäischen Freiheitsbrief. Und dazu gibt es jetzt ein Interview, eine Stellungnahme von Hans Schäfer. Das kommt jetzt sofort.
Also am Apparat habe ich den Hans Schäfer von der VVN Stuttgart. Ich begrüße dich herzlich. Und es geht in dem Beitrag um den Manfred Röder, der am 15. Februar freigelassen werden soll. Und das Oberlandesgericht Stuttgart hat diese Freilassung versucht zu verhindern. Und das BGH hat dann eben die Entscheidung aufgehoben mit der Begründung, dass sie glaubt, verantworten zu können, zu erproben, ob der Verurteilte außerhalb des Strafvollzugs keine Straftaten mehr begehen wird. Jetzt ist aber bekannt, dass der Manfred Röder Aktivitäten auch vom Knast aus gemacht hat. Und ihr habt da auch ein DBE-Mitteilungsblatt oder Europäische Freiheit-Bewegungsbrief vorliegen. Und sind da irgendwie Tendenzen zu erkennen, dass es eben doch in Richtung Rechtsextremismus geht? Was ist da so, also ihr habt euch nicht richtig eingelesen, aber so ganz grob vielleicht mal ein Inhalt oder Tendenz?
Also auf den ersten Blick wird sofort klar, er beruft sich auf Rudolf Hess. Das ist ein Brief aus dem Jahr 84. Da hat Rudolf Hess noch gelebt. Er schreibt einen Brief an den Minister für Justiz in Hessen und sagt dort gleich zu Anfang, das Maß ist voll, die BRD wird zum perfektesten Unterdrückungsstaat der westlichen Welt und Hessen übernimmt die Führung. Politische Gefangene wurden zwar schon immer schlechter behandelt als Kriminelle, aber jetzt wird dieser Gesinnungslosigkeit die Krone aufgesetzt. Also er sieht sich als politischen Gefangenen.
Mhm.
Und das lässt ja wohl darauf schließen, dass er für sich in Anspruch nimmt, kein Krimineller zu sein und diese kriminellen Handlungen, die er da begangen hat, letzten Endes glaubt machen zu dürfen.
Ja, und eben auch, dass sie politischer Motivation sind.
Ja.
Aha. Und er distanziert sich quasi auch nicht dazu, da liegt auch überhaupt nichts vor. So.
Also in diesen Briefen ist da nichts zu erkennen. Er ruft dann sogar auf, Freiheit für Rudolf Hess.
Mhm.
Aber was vielleicht wichtig ist bei der Frage zwischen den beiden Gerichten, mir scheint, dass das Oberlandesgericht Stuttgart einen Aspekt richtig sieht, nämlich, dass er selber, wenn ich das so richtig im Radio gehört habe, ich habe es nicht gelesen, was das Stuttgarter Gericht sagt, im Radio hieß es, dass er selber nie direkt kriminell geworden ist, sondern immer nur andere angestiftet hat.
Ja.
Und wenn der Mann jetzt weiterhin unbelehrbare Briefe aus dem Gefängnis schreibt, wenn er sein Verhältnis zur Gewalt also nur insofern korrigiert, dass er selber verspricht, keine Gewalt anwenden zu wollen, aber andere aufhetzt, dann ist es ja eigentlich viel schlimmer.
Ja, genau, und es widerspricht auch nicht diesem Urteil, wo er ja wirklich nur wegen Anstiftung zu diversen Taten gesessen, eingefahren ist. Dann
ja. Damit ist überhaupt nicht sichergestellt, dass er nicht genau das Gleiche wieder tut, andere anzustiften.
Mhm. Und wie weit ist es zu vertreten, die Entscheidung vom BGH, gerade im Zusammenhang mit seinen Aktivitäten innerhalb vom Knast, ist es irgendwie erklärbar oder begründbar? Und inwieweit ist es einzuschätzen, dass eben Röder dadurch einen Freibrief für weitere Gewalttaten hat, weil das BGH eben dann ein fehlerhaftes Handeln eingestehen müsste, wenn weitere Aktionen durch Röder folgen? Also inwieweit ist es einzuschätzen, dass er quasi agieren kann, weil das BGH eben dann eine Schwäche eingestehen müsste?
Ja, die arbeiten ja selber auch nur mit einer Vermutung. Und ich meine fast sagen zu können, wenn jemand solche Briefe aus dem Knast geschrieben hat, dann ist die Vermutung, die sie hier anstellen, er werde wohl nicht mehr im alten Sinne tätig werden, doch reichlich gewagt. Und wenn er jetzt wieder kriminell tätig wird, dann muss sich der Bundesgerichtshof anrechnen lassen. Dann muss er zu Recht sich vorwerfen lassen, er hätte das sehen müssen.
Aber inwieweit können die Ermittlungen dadurch beeinträchtigt werden, dass sich das BGH eben nicht dieses fehlerhafte Handeln eingestehen will? Sind da Möglichkeiten, dass eben nicht insoweit ermittelt wird oder dass da eben sehr vorsichtig mit umgegangen wird?
Das weiß ich nicht, das kann ich nicht abschätzen.
Ja. Gibt es auch nicht vergleichbare Fälle, gerade im Bereich Rechtsextremismus?
Nein, aber man muss einfach mal diesen Rechtsextremismus historisch aufarbeiten, wenn man sich anschaut, wie verhängnisvoll sich in der ganzen Weimarer Republik ungehemmte Gewaltpropaganda ausgewirkt hat. Das muss man ja auch in Rechnung stellen. Der Röder wird jetzt, wenn er frei ist, ungehemmter seine Propaganda machen können. Und selbst wenn er niemanden anstiftet, ganz streng nach strafrechtlichen Kriterien, wird er jetzt doch wesentlich freier unter Umständen seine Gewaltverherrlichung betreiben und dann andere ermutigen, ohne sie persönlich angestiftet zu haben, zu Gewalttaten.
Ja.
Das muss dann das BGH auch verantworten.
Gut. Ja, okay, so war das Interview und ja, dazu braucht man eigentlich nicht mehr viel sagen, ist einfach ein Unding, was hier abgeht. Hier noch ein Veranstaltungshinweis und zwar am 30.01. findet zum Jahrestag der Machtübernahme und gegen Großdeutschland um voraussichtlich 16.30 Uhr am Bertholdsbrunnen eine antifaschistische Demo statt. Ja, und ihr seid alle aufgerufen, daran teilzunehmen.
Thank you.
eine linke Zeitung für Freiburg. Ein geringen Umfang, aber sachkundige Artikel zu antifaschistischen und kommunalen Themen zeichnen bisher die kommunalen Berichte Freiburg-Emmendingen aus. Das wird in Zukunft vielleicht bald anders werden. Und zwar noch besser und noch umfangreicher. Die bisherigen Herausgeber der kommunalen Berichte, der Bezirksvorstand Freiburg-Emmendingen des Bundes Westdeutsche Kommunisten und der Ortsvorstand der Volksfront gegen Reaktion, Faschismus und Krieg, wollen eine linke Zeitung auf einer breiteren politischen Ebene initiieren. Doch nun zum Projekt Linke Zeitung, nun Ulrich Behrens.
Ich habe euch gestern Abend das erste Mal getroffen, und zwar ist in Planung eine linke Zeitung für Freiburg und den Raum hier, die über die kommunalen Berichte hinausgehen soll und wo sich was weiterentwickeln soll im linken Spektrum. Was habt ihr denn gestern Abend jetzt schon mal besprochen, wie das Ganze aussehen könnte?
Die Intention dabei ist, dass man ein möglichst breites Spektrum von Gruppierungen, sagen wir mal von linken Sozialdemokraten und Grünen bis hin zu autonomen und sozialistischen Kräften sozusagen dazu bewegt, sich zu überlegen, ob man den Diskussionsprozess innerhalb antifaschistischer Bemühungen und Organisationen über so eine Zeitschrift organisieren kann, über eine regelmäßig erscheinende Zeitschrift. Das ist eigentlich die Intention gewesen. Und es ist wohl auch so, dass es an so einer Diskussion über so eine Zeitung Interesse gibt. Waren gestern autonome Strömungen da, von der Antifa-Gruppe, von der Antifa-Koordination bis hin zur DKP, Südafrika-Gruppe, Infobüro Zusammenlegung und Coole Wampe. Wir haben jetzt so unsere Vorstellungen dazu vorgetragen und haben dann, war eigentlich so, dass das Interesse allseits daran groß ist, sowas zu machen. Und zwar unter zwei Gesichtspunkten. Zum einen so einen Diskussionsprozess zu verschiedenen Punkten schriftlich zu führen über so eine Zeitung, was aber jetzt nicht darauf hinauslaufen soll, dass das so ein internes Blatt wird, was in linken Zirkeln ausschließlich kursiert, sondern was auch heißt, dass man damit natürlich versuchen wird, auszudehnen, also was den Vertrieb von so einer Zeitung angeht. Was aber im Wesentlichen dann wiederum davon abhängt, wer da jetzt mitmacht. Die VVN hat zum Beispiel darauf hingewiesen, dass man sich auch überlegen muss, wie man linke Gewerkschafter zum Beispiel in so eine Debatte mit einbeziehen kann. Da gibt es sicherlich noch andere Sachen, die man sich in der Richtung überlegen wird. Es wurde auch angesprochen, dass es vielleicht mittelfristig möglich sein müsste, dass auch antifaschistische Kräfte, die so im kirchlichen Bereich zum Beispiel arbeiten, auch eine Möglichkeit haben könnten, über so ein Blatt ihre Positionen dort zu vertreten. Das ist sicherlich ein Punkt. Ein anderer Punkt, der uns ziemlich wichtig ist, ist der, dass man das, was an öffentlicher Berichterstattung in Freiburg läuft, so kennzeichnen kann, dass es halt über die bürgerliche Presse bestimmte Sachen gibt, die vermeldet werden, aber es gibt auch bestimmte, die nicht vermeldet werden. Oder anders gesagt, es gibt Interessen, die in so einer Zeitung wie der Badischen Zeitung etwa nicht auftauchen. Und sowas muss aber irgendwie gewährleistet werden, dass sowas auftaucht. Also das war jetzt mal so ganz grob sozusagen die Basis von so einer Diskussion.
Das wäre ja dann auch so ein Gegenkonzept eigentlich ein bisschen zu dem, was die Stadtzeitung macht. Konkurrenz will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber so Prozesse, die laufen ja in der Stadtzeitung im Moment nicht so ab, wie das vielleicht mal vorgestellt war, ich weiß es nicht genau. Aber ihr wollt da schon drüber raus was machen, nicht nur Veranstaltungshinweise. Und so, wie stellt ihr euch denn dann auch die Finanzierung vor?
Also mit der Stadtzeitung, es hat jemand gestern angesprochen, der auch früher mal bei der Stadtzeitung gearbeitet hat, dass man eigentlich wieder sowas machen müsste, wie die Stadtzeitung früher gewesen sei. Ich kann das schlecht beurteilen, weil ich weiß erstens nicht, warum sich was jetzt bei der Stadtzeitung geändert hat und welche Diskussionen da ablaufen. Ich glaube auch nicht, dass man einfach jetzt von vornherein schon sowas wie eine Stadtzeitung machen kann, also für die ganze Stadt, weil das ist ziemlich undefinierbar zunächst mal. Sondern ich glaube, man muss erst mal gucken, wer da überhaupt jetzt ein ernsthaftes Interesse daran hat. Und das sind jetzt schon einige, aber können sicherlich noch mehr werden. Und dann wird man weitersehen, also wie man da in welche Kreise sozusagen der Bevölkerung mit reingehen kann. Das ist im Augenblick, kann man da nur drüber spekulieren. Das müsste man einfach mal machen. Mit der Finanzierung war der Vorschlag von uns aus, dass man eine gewisse Basis der Finanzierung schafft über Abos. das wäre auch möglich, wäre auch kostenmäßig jetzt nicht so viel, wenn man, also es wäre möglich für eine Mark so eine Zeitung mit 10 Seiten zweiwöchentlich herzustellen. Das heißt 26 Mark Jahresabo, sowas wäre möglich. Und darüber hinaus müssten halt Sachen, die jetzt als Werbeexemplare oder an Leute gegeben werden oder so, müsste das halt von den Organisationen finanziert werden, was wahrscheinlich jetzt so ein großer Aufwand nicht wäre und was man sicherlich regeln kann. Also das, da bin ich mir schon ziemlich sicher. Was ich zum Beispiel nicht wollte, ist, dass das einfach verteilt wird wie ein Flugblatt, weil es ist einfach was anderes als ein Flugblatt.
Heißt es dann auch, dass es keine Werbung geben wird und dass die Leute, die mitarbeiten, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, auch das ehrenamtlich tun werden?
Von dem ehrenamtlich gehe ich aus. Also bezahlte Redakteure, da bin ich ehrlich gesagt nicht so dafür. Ich glaube auch nicht, dass sowas notwendig ist. Sowas würde erst notwendig, wenn man in einen Umfang kommt, wo das halt technisch nicht mehr machbar wäre. Das jetzt sozusagen in der Freizeit zu machen, aber ich glaube, das ist eine Diskussion, die brauchen wir wirklich nicht zu führen. Also das ist im Augenblick wirklich nicht aktuell, aber also grundsätzlich wäre ich der Meinung, dass das eine politische Arbeit ist, wie jeder andere auch, die nicht bezahlt wird. Also
Antifa-Themen werden wohl ein zentraler Punkt in der neuen Zeitung sein. Was werden denn die weiteren Schwerpunkte sein?
Also ein wichtiger Schwerpunkt wäre, glaube ich, die Beobachtung dessen, was die Stadtverwaltung in Freiburg macht und auch der Gemeinderat. Weil das ist sozusagen überhaupt nur vermittelt in Freiburg über die BZ, aber sozusagen immer im Nachhinein. Das heißt, man kann immer auf bestimmte Sachen nur reagieren oder kriegt bestimmte Sachen überhaupt nicht mit. Und es wäre sicherlich wichtig, auch zu versuchen, über den Gemeinderat oder über Leute im Gemeinderat eine Beteiligung an dieser Zeitung zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, dass da Leute Interesse dran hätten. Und eine Beobachtung dieser Stadtverwaltungspolitik und der Fraktionen im Gemeinderat, das wäre sicherlich ein Punkt, der wichtig wäre. Ein anderer, den ich auch nicht für unwichtig halte, ist der ganze Kultursektor und was da auch ein bisschen mit zusammenhängt, die Jugendpolitik in Freiburg. Da kann man jetzt Konkretes noch nicht zu sagen, aber es gibt sicherlich Gruppierungen, die auf sowas hin ansprechbar wären, wie den AAK oder ich weiß jetzt nicht was, auch vielleicht Jugendgruppen oder sowas. Das sind unter anderem auch so Themen, die da in so einer Zeitung aufgehoben sein können.
Jetzt habt ihr gestern noch nichts Endgültiges beschlossen, sondern ihr werdet euch noch weiter treffen. Wie wird es jetzt weitergehen? Was werdet ihr jetzt weitermachen, damit das Projekt, wie ich es jetzt mal nennen will, konkret wird?
Also wir haben vereinbart gestern, dass wir jetzt erstmal einen gewissen Zeitraum zur Diskussion in den einzelnen Gruppen lassen, dass die das nochmal in ihren jeweiligen Gremien dort behandeln können und wollen dann am 7. März ein nächstes Treffen machen, das praktisch den Zweck hat, so eine Art Arbeitsgemeinschaft, kommunale Berichterstattung oder wie man das auch immer nennen will, zu gründen und dazu auch noch andere, die jetzt zum Teil auch hier nicht eingeladen waren zu diesem Treffen, also die VVN hat zum Beispiel das Friedensspektrum angesprochen, Frauengruppen und zum Beispiel auch müsste man sich überlegen, mit einzelnen Leuten aus den Gewerkschaften, die dann vielleicht auch zu so einem Treffen nochmal einzuladen. Und das nächste Mal sozusagen am 7.3. Anzufangen, so eine Gründung von so einer Arbeitsgemeinschaft vorzunehmen, die dann so eine lokale Zeitung macht.
Ja, auf dieses Interview kam gerade noch ein Anruf hin, aber da die Person nicht live im Studio vorhanden ist, wird wohl die Antwort derzeit nicht möglich sein. Die Frage war, warum mit dieser Zeitung über die kommunalen Berichte eigentlich auch in diese autonome Szene hineingewirkt werden soll und die Person, die gerade interviewt worden ist, andererseits überhaupt nichts, kein Wort verliert über eine Zeitung, die es dort bereits gibt, mit dem Namen Der Ausbruch. Die Frage würde ich allerdings auch stellen.
Ja, und Der Ausbruch ist erhältlich zum Beispiel im Infoladen in der Klarerstraße 73 in Freiburg.
Ja, und weiter geht's mit Blei. Und zwar im Kindergarten St. Martin wurden vor kurzem auch Messungen vorgenommen. Von den Messergebnissen wurden die Eltern dann am Freitag informiert. Aufgrund der hohen Messwerte wurde dann ein öffentlicher Brief an die Stadt Freiburg, OB Böhme, an den Pfarrer der Kirchengemeinde sowie an Dr. Steinitz vom Gesundheitsamt und an das Amt für öffentliche Ordnung geschrieben. Zu den Belastungen, den Forderungen der Eltern und den Reaktionen von Träger und Stadt nun ein Interview mit der Uschi Wiebrecht, einer Vertreterin vom Elternbeirat. Ja, und im Kindergarten, da wurden vor kurzem auch Messungen vorgenommen. Kannst du gerade mal die Messwerte nennen?
Ja, also wir haben am letzten Freitag erfahren, dass in den Innenräumen die Messwerte 612 Milligramm pro Kilo Staub ergeben haben und auf der Außentreppe 1330 Milligramm pro Kilo Staub. Die Grenzwerte liegen nach Aussage des Dr. Steinitz vom Gesundheitsamt bei 150. Und uns ist total unverständlich, dass er nicht in Anbetracht der Situation, dass dieser Grenzwert dreimal überschritten wird, eine sofortige Schließung veranlasst hat.
Ja, und was läuft jetzt im Kindergarten? Also der ist noch offen und sind auch noch Kinder da. Wie viele Kinder sind da und was passiert mit den anderen Kindern?
Also die Situation ist jetzt so, dass bis zum heutigen Tag etwa 8 Kinder noch in den Kindergarten gingen. Die anderen Kinder, die haben sich in privaten Gruppen jetzt organisiert, weil niemand die Kinder in den Kindergarten mehr schicken will, wegen einer Gesundheitsbeeinträchtigung oder Gefährdung. Ja, und heute Nachmittag wurde uns mitgeteilt, dass der Kindergarten ab sofort geschlossen ist. Die Kindergärtnerinnen sind angehalten, die Spielzeuge aus den Räumen zu entfernen, um die Putzkolonne, die am Wochenende wohl einrückt, vorzubereiten. Der Kindergarten wird voraussichtlich bis Mittwoch sowieso geschlossen werden. Deswegen fordern wir sofort Ersatzräume und dabei ist uns egal, ob das von Seiten der Kirche oder von Seiten der Behörden erfolgt. Unseres Erachtens sind beide nicht bereit, mit uns zu verhandeln und wir hätten ganz gerne gehabt, dass die sich mit uns in Verbindung setzen und auch ihren guten Willen äußern. Beides ist nicht geschehen.
Was liefen von euch aus für Kontaktierungen quasi mit Stadt oder mit Träger? Was für Maßnahmen habt ihr getroffen und wie haben die darauf reagiert?
Also wir haben, bevor die Messwerte bekannt wurden, uns mit Herrn Dr. Steinitz vom Gesundheitsamt zusammengesetzt. Und damals, das war jetzt vor circa 3 Wochen, haben wir schon über die möglichen Sanierungen gesprochen. Dr. Steinitz hat damals die Auffassung vertreten, dass bei 150 Gramm Milligramm, das ist der Grenzwert, eine grundlegende Reinigung notwendig und auch ausreichend sei. Aber wenn die Messwerte um einiges höher liegen würden, dann würde er eine grundlegende Sanierung für erforderlich halten. Deswegen es ist total unverständlich für uns, wie man bei so hohen Werten nicht die sofortige Schließung veranlasst. Und wir haben auch mit dem Amt für öffentliche Ordnung kontaktiert, mit Herrn Glockner. Es wurde dann ein Termin vereinbart im Kindergarten, es wurde eine Begehung veranlasst. Dabei wurde ein Handel zwischen der Kirche von Seiten des Amts für öffentliche Ordnung und des Gesundheitsamts getroffen. Und uns war auch wir haben uns über die Tatsache geärgert, dass das Pferd von hinten aufgezäunt wurde, sodass man gesagt hat, man hat keine Ersatzräume, die Renovierung findet sowieso im Sommer statt, was können wir jetzt tun? Man hat nicht gefragt, sind die Kinder in Gefahr, wir müssen schließen, sondern hat gesagt, wir wollen jetzt eine provisorische Reinigung durchführen. Mit dieser provisorischen Reinigung sind wir natürlich überhaupt nicht einverstanden. Erstens liegt es nahe, dass durch eine bloße Reinigung so eine Putzfrauenkolonne nicht die Werte rapide fallen werden. Das sitzt in allen Rissen und Ecken drinnen. Dazu bedarf es wirklich, dass die Tapeten runterkommen, sämtliche Fußböden wegkommen und das wirklich grundlegend saniert wird. Und auch da sehe ich die Gefahr recht hoch, dass nach einiger Zeit die Werte wieder steigen könnten.
Ja, und wie schätzt ihr das ein, dass eben Träger und Stadt die Kinder, also so eine hohen Belastung aussetzen, das ist also wirklich ganz fahrlässige Handlung und wie könnt ihr euch das erklären, dass sie wirklich in einer unverantwortlichen Weise damit umgehen? Ihr habt heute Forderungen gestellt, vielleicht kannst du dazu was sagen, wie sie sich dazu geäußert haben und welche Erklärung es eventuell dafür gibt, dass ihnen das also quasi echt vorbeigeht und dass sie sich nicht ernsthaft damit auseinandersetzen.
Also wir sind mit den Kindern hier ins Rathaus gezogen und zwar wollten wir zu Herrn Oberbürgermeister Böhme, der nicht da war, und dann haben wir Vorlieb genommen mit Herrn See, mit Herrn Bürgermeister See, der auch nach langem Hin und Her zu einem Gespräch mit uns bereit war. Er hat aber ganz deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er nicht der Ansprechpartner sei, solange die Kirche die Trägerschaft innehat, was ja im Moment ja auch ohne Zweifel so ist. Dann hat der Träger, sprich die Kirche, dafür Sorge zu tragen, dass ein Ersatzraum zur Verfügung gestellt wird. Herr See hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Kirchen über Kirchengemeindesäle verfügen, die ja auch in Betracht kämen. Und er sagt, nicht nur die Gemeinde St. Martin ist für dieses bei diesem Problem gefordert, sondern auch die anderen Gemeinden von Freiburg.
Und der Träger lässt sich quasi auch nicht darauf ein, jetzt andere Räume zur Verfügung zu stellen.
Also es ist so, dass morgen ein Gespräch zwischen Herrn See und dem Herrn Pfarrer Storm stattfinden soll. Und wir sind gespannt darauf, wie dann die Sache ausgeht. Wir hoffen, dass am Montag eine Entscheidung gefallen ist. Ich glaube schon, dass in erster Linie der Träger verantwortlich ist, die Ersatzräume bereitzustellen. Aber wenn sich wirklich die Sachlage so ergibt, dass der Träger, sei es nicht bereit ist, nicht will oder auch nicht kann, dass dann die Stadt letzten Endes doch uns Ersatzräume zur Verfügung stellen muss. Der Kindergarten ist ja auch eine öffentliche Einrichtung, die zwar jetzt der Träger übernommen hat, aber letztendlich ist die Gemeinde dafür verantwortlich. Und wenn die Trägerschaft abgegeben werden sollte, dann fällt die ja an die Gemeinde und die Gemeinde muss entweder die Trägerschaft selbst übernehmen oder Institutionen finden, die die Trägerschaft übernehmen, wie Rotes Kreuz oder Caritas.
Und seht ihr da irgendwelche Chancen, dass die Stadt interveniert, dass sie Räume zur Verfügung stellt?
Also so wie die Stadt sich bisher verhalten hat, bin ich mir da wirklich im Zweifel. Unser offener Brief, der kam gestern an bei Herrn Oberbürgermeister Böhme und bisher hat sich niemand mit uns in Verbindung gesetzt. Darüber sind wir auch sehr enttäuscht.
Ja, also von der Stadt sind wir sehr gewöhnt, dass sie versucht, die Bleibelastung zu verharmlosen und in ein bestimmtes Gebiet einzugrenzen. Nun war zum ersten Mal die Reaktion von einem kirchlichen Verantwortlichen gefragt. Tja, und es ist auch sehr enttäuschend und also irgendwo auch ein Hammer, wie leichtfertig hier mit Gesundheit, insbesondere von Kindern, umgegangen wird. Und morgen sollen ja Gespräche zwischen Stadt und Träger laufen und mal abwarten, was sich da tut.